Das ist die Aufzeichnung des Vortrages von Otto Neubauer im Rahmen der Breakout-Sessions beim Impulstag Einsiedeln 2019. Otto Neubauer lebt in Wien und leitet dort die Akademie für Evangelisation. Vorgestellt wird er hier vom Einsiedler Benediktinerpater Philipp Steiner. Viel Spaß beim Nachhören.
Sie ganz herzlich willkommen heißen zu dieser Breakout-Session hier im Oratorium unseres Klosters. Dieses Oratorium, es ist architektonisch ein Pendant zum Abendmahlsaal in Jerusalem. Und so passt diese Location auch sehr gut zum heutigen Impulstag, wo wir uns vom Heiligen Geist und seinen Werkzeugen, unseren Referenten, auch beflügeln, begeistern lassen möchten. Ich darf Ihnen den Referenten dieser Session, Otto Neubauer, kurz vorstellen. Geboren wurde er 1965, ist verheiratet und Vater von 6 Kindern. Er leitete eine internationale Missionsschule der Gemeinschaft Immanuel und führt heutzutage ein Ausbildungszentrum in Wien, die Akademie für Dialog und Evangelisation. Neben einer umfangreichen Seminar- und Vortragstätigkeit in ganz Europa engagiert er sich besonders auch für Dialogprojekte mit jungen Menschen. Daneben ist er auch Buchautor und ich habe dieses Werk mitgebracht. Ich habe es fast schon ganz durchgelesen. Ich hoffe, Sie sind mir alle etwas voraus. Jene, die das Buch noch nicht in ihrer Privatbibliothek haben, können das gerne dann unten in der Gartenhalle erwerben. Es ist ein Buch, das aus der Praxis geschrieben wurde, für die Praxis, mit ganz vielen tollen Anregungen, wie wir selber eben auch diese Mission Possible angehen können. Es ist ein hoffnungsvolles Buch, ein zuversichtliches Buch und ich bin jetzt gespannt auf die Ausführungen von Otto Neubauer, der uns weiter in diese Thematik einführen wird. Viel Freude und viel Aufmerksamkeit bei diesen Ausführungen.
Ja, zunächst einmal ganz herzliches Grüß Gott und danke für die Einladung. Also, dass man auch einen Österreicher in die Schweiz einlädt, ist ja auch eine besondere Ehre. Ich habe gehört, man soll Hochdeutsch sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie mit österreichischem Deutsch auch zurechtkommen. Also ich hoffe, dass das geht, nachdem Hochdeutsch bei mir die erste Fremdsprache war. Wenn irgendjemand die Südoststeiermark kennt, das ist an der slowenisch-ungarischen Grenze, da gibt es einen Dialekt, da weiß man, dass Deutsch die erste Fremdsprache ist. Also man versteht gar nichts. Also ich versuche einigermaßen so Deutsch zu sprechen, dass Sie mir folgen können, sonst bitte die Hände in die Höhe, bitte. Ja, ist mir wirklich eine Freude, zum Thema Mission etwas mit Ihnen auszutauschen. Ich möchte einfach gerne Sie teilhaben lassen an einem Lernprozess. Lernprozess über 25 Jahre Gemeindemission und Missionsprojekte, die wir im deutschsprachigen Raum durchgeführt haben. Und ich möchte Sie gern so mit hineinnehmen und sagen, wo sind meine Schritte eigentlich des Lernens, der Umkehr gewesen, wie das passieren kann, was heute James Mellon gesagt hat. Wie geht Mission heute? Was heißt das vor allem für die Gemeinden und Pfarrer? Und vor allem gibt es einen Ansatz bei mir, der mir sehr, sehr kostbar ist. Jede Gemeinde, so wie sie ist, genauso wie sie ist, kann missionarisch sein. Ich weiß zwar, und das ist wie das Amen im Gebet, wo auch immer ich hinkomme, sagen mir die Leute zuerst, ob das eine kleine Pfarre ist oder eine große Diözese oder wie auch immer, sagen sie mir am Anfang, Herr Neubauer, ist ganz nett, was Sie uns sagen, aber bei uns ist alles anders. Und jetzt war ich kürzlich in Kärnten, vielleicht kennt Kärnten Jörg Haider und so, diese ganze Geschichte der FPÖ beginnt in Kärnten. War ich bei einer Pastoraltagung und dann ist einer aufgestanden, während ich das sagte. Dann hat er gesagt, ah, wissen Sie, bei uns ist wirklich alles anders. Und wissen Sie, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, dass die Leute ein gutes Gespür haben, weil sie merken, weil sie ihre eigene Geschichte kennen, weil sie das eigene, sie wissen natürlich, und das ist mir durchaus bewusst, deswegen möchte ich Ihnen gerne sagen, ich möchte einfach teilhaben lassen, was ich erfahre, und der Heilige Geist wird Ihnen schon dann sagen, was für Sie passt. Alles andere können Sie wieder vergessen. Ich möchte, um das auch ganz ehrlich zu sagen, ich möchte einfach das austauschen, was mir wirklich zu Herzen geht in dieser Frage. Deshalb würde ich gerne in dieser Frage der Mission gleichsam als Vorbemerkung etwas von mir persönlich sagen, nicht um von mir zu reden, sondern wir sind alle zunächst einmal, jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Und die ist viel prägender als viele Fragen der Pastoral. Weil das, was mich persönlich jetzt angeht, was Sie umtreibt in Ihrer Familie, in Ihrer Tätigkeit, was Sie persönlich auch, liegt uns natürlich näher. Und ich finde, das muss man in einem ehrlichen Kontext von Mission, das muss man ansprechen. Deshalb würde ich gern, erlaube mir, einfach was mir zu Herzen geht, am Anfang zu stellen. Und dann möchte ich in einem nächsten Schritt, Sie werden das dann sehen, einen Übergang machen, was heißt das jetzt für das, was Kirche bedeutet, für Gemeinde, für die Pfarreien, für die Diözesen, für Hauptamtliche, was kann Mission bedeuten? Sie haben gesehen, das Buch ist vorgestellt worden, kurz, der Titel ist Mission Possible. Mission Possible. Es war nicht meine Idee, sondern irgendeine Agentur hat gemeint, das passt zu Ihnen, das passt. Mission ist möglich, weil man natürlich, der Spannungsbogen ist Mission Impossible. Und es ist ich wusste gar nicht, dass so viele Menschen den Film von Tom Cruise kennen. Ja. Alle sehen wahrscheinlich Serien hintereinander von Tom Cruise. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es von dieser Serie geht. Und das, ich finde es ganz interessant, muss man sich mal so ein bisschen reflexiv mal anschauen. Mission Impossible, diese Spannung, die da ist, ist ja, da gibt es eine geheime Mission mit einer geheimen Botschaft, die nur ganz wenige entschlüsseln. Ganz wenige. Und ich weiß nicht, ob das zusammenhängt mit der kirchlichen Mission. Es gibt nur ganz wenige, die sie kennen. Man braucht Tricks und Kniffe, um sie zu erfahren. Und sie ist offensichtlich nur für ganz wenige. Das ist eigentlich die Realität oft. Ich weiß, ich überspanne es jetzt ein bisschen. Natürlich sind es vielleicht ein paar mehr. Aber wie James Mellon auch heute gesagt, wenn wir ehrlich hineinschauen, wenn wir versuchen, die Dinge anzuschauen, wenn ich in Pfarrgemeinden, wir sind wirklich in vielen, vielen Pfarrgemeinden eingeladen worden, bei Gemeindemissionen, aber auch in anderen Projekten. Für viele ist die Erfahrung der letzte Rest vom Schützenfest. Die letzten, die sich noch versammeln. Eine Mission scheinbar unmöglich. Ich möchte gerne dazu stellen, ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, zumindest viele kennen ihn, Ziemlich beste Freunde. Kennen Sie den Film? Mal schauen. Ich bin immer wieder berührt, wenn ich in die Gesichter schaue, wenn Sie sagen, ja, Sie kennen den Film, ein sanftes, liebevolles Lächeln. Dieser Film ist ganz anders wie Tom Cruise, ist eine wahre Geschichte. Die, die ihn nicht kennen, da geht es um einen Champagnerhändler, einen reichen Mann, der bei einem Paragleiterunfall praktisch schwerst gelähmt ist durch diesen Unfall. Und er ist reich und er hat alles und er sucht einen Pfleger und findet einen aus Afrika kommenden, eigentlich unfähigen Pfleger, der gar nicht professionell ist. Und es entwickelt sich eine Freundschaft und deswegen heißt der Film auch Ziemlich beste Freunde. Dieser Film ist der meistgesehenste Film in Frankreich. Und wenn ich richtig gezählt habe, hat er mit dem einen Film mehr Menschen erreicht als alle Tom Cruise-Filme zusammen. Eine wahre Geschichte, eine vollkommen belanglose Geschichte, könnte man sagen. Die Geschichte mit einem Schwerstgelähmten, wo einfach ein unfähiger Pfleger eine Freundschaft mit ihm aufbaut. Und ich habe mich gefragt, was ist das, dass plötzlich die Menschheit, sage ich jetzt fast, aber das Volk, die Menschen, so angezogen sind von einer ganz normalen, einfachen Geschichte. Da wurde eine Mission gelebt von zwei Menschen. Einer kümmert sich um den, der abhängig ist vom anderen. Es entsteht eine Freundschaft. Und plötzlich berührt diese Mission, und ich habe das nicht von ungefähr gesagt, wenn ich in die Gesichter schaue, ein liebevolles Lächeln. Es gibt offensichtlich etwas, was sehr berührt. Also eine Mission, die viele bewegt, die zu Herzen geht, die anrührt, weil es offensichtlich etwas in unserem Leben trifft. Ich habe mir erlaubt, dem eigentlichen Mann, also nicht dem Schauspieler dahinter, sondern dem, der tatsächlich schwerst gelähmt ist, sein Name ist Philipp Bozzo de Borger, ein Mail zu schicken. Weil junge Leute, mit denen ich zu tun habe, die gar nicht kirchlich sind, die sind auch angerührt von dieser Geschichte und gesagt, wir wollen den gerne kennenlernen, der hat uns was zu sagen. Und ich habe ihm ein Mail geschrieben und versucht, ein bisschen zu erklären, was wir machen. Und er hat mir, ich glaube, es war keine Stunde, ein Mail zurückgeschickt. Ich wusste nicht, die Mailadresse war in seinem Buch, das er geschrieben hat. Zuerst war ja sein Buch Ziemlich beste Freunde. Ich wusste nicht, dass er tausende Mails bekommt und dass er jedes Mail beantwortet. Weil er sich entschieden hat, er gesagt, die Verletzung dieser Welt, die Verletzung, die vielen Einsamkeiten dieser Menschen, ich konnte nicht nicht antworten. Auch mir hat er nach einer Stunde zurückgeschrieben und ich darf Ihnen verraten, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Mail bekommen habe, das mich zu Tränen gerührt hat, weil ich mir gedacht habe, warum sieht er etwas in mir? Jetzt ist das aber ein Mann, der von sich selber sagt, er ist nicht gläubig. Sie sind nicht bei der falschen Veranstaltung. Also, aber was heißt das? Und jetzt komme ich eigentlich zu dem, was mich dabei persönlich in meiner ganzen Geschichte berührt. Wir haben doch im Evangelium stehen, oder so oft haben es berichtet gekommen, wenn Jesus spricht, wenn er erzählt von der Liebe des Vaters, wenn er zur Menge spricht, heißt es, alle Zöllner und Sünder kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Alle Zöllner und Sünder. Das heißt, es kamen, das waren jetzt nicht nur die Schwerstverbrecher, es war das Volk, die Sünder, der Terminus, die nicht zu den Unseren gehörten, zu den Gerechten. Das heißt, seine Botschaft war eine Botschaft, die das Volk, die Menschen angezogen hat. Das, was Philipp Bozzo de Borgo gelebt hat, geschrieben hat, war eine Botschaft, die zu Herzen gegangen ist, die das Volk, die Menschen angerührt hat. Tatsächlich, und das hat mich immer bewegt, und das hat mich schon als Kind, muss ich sagen, ich habe das Glück, ich habe in einer sehr gläubigen Familie aufzuwachsen, ich habe das früh gehört, das habe ich immer irgendwie verstanden, das war tief drinnen, dass die Botschaft ja für alle ist. Nicht für ein Minoritätenprogramm, das sozusagen da eine Elite sich sammelt und die besonders die Gerechten um sich sammelt. Das hat mich nie in Ruhe gelassen. Ich habe mir immer gedacht, das kann doch nicht sein. Das heißt, diese Botschaft, die Jesus gegeben hat, ist eine Anziehungskraft. Was ist diese Botschaft, die so anzieht, dass es die anderen berührt? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so bin ich aufgewachsen, wenn jemand irgendwie gewonnen werden wollte für die Kirche, ja, der ist vielleicht schon eher interessiert. Wir schauen mehr, für die das was wäre. Das Evangelium sagt eigentlich ganz was anderes. Das Evangelium spricht von denen, die nicht da sind. Und das Signet von Jesus war, wer ist Jesus? Der Freund der Sünder und Säufer. Freund der Prostituierten, der Freund derer, die nicht zu uns gehören. Das war seine Visitenkarte. Deswegen hat er Probleme bekommen. Die eigenen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie empörten sich darüber, weil er sogar mit denen isst. Essen, wir werden auch öfters darüber sprechen, Essen. Freundschaftsangebot, Ich muss gestehen, dass mich das immer, ja, es war eine Art von Unruhe. Das mag mich für unterschiedliche Gründe haben, menschliche Gründe in meiner Geschichte. Als Jugendlicher kann ich mich erinnern, wir sind sehr viel in Diskotheken gegangen, heute nennt man das Clubs und so weiter. Wir waren die Samstag auf Sonntag, Nächte, wir waren um 8 Uhr, mussten wir zur Messe, wie gesagt, das war eine sehr traditionelle Kirche, aber wir waren bis 4 Uhr früh in den Diskotheken. Ich habe mich oft gefragt, das kann ja nicht sein, warum? Da müsste doch Gott gegenwärtig sein. Wenn das stimmt, was im Evangelium steht, dann müssten es doch die sein und nicht mit der katholischen Jugendgruppe, mit der ich mich langweile. Das ist jetzt keine Wertung, sondern nur eine Erfahrung. Gut, es ging dann so weiter, ich war total privilegiert. Ich habe ganz viele wunderbare Dinge, Bewegungen kennengelernt, durfte dort mitmachen, da mitmachen, hatte eine sehr starke charismatische Gruppe, die ich sehr beeindruckend fand, wo ich sozusagen eine neue Christusbeziehung, also alles war da. Alles war da im Sinne von, wo man sagt, man ist entzündet. Heute spricht man gerne, wenn du entzündet bist, dann gib's einfach weiter. Aber ehrlich gesagt, und wenn wir ganz ehrlich sind, auch in den charismatischen Gruppen, so viele Sünder und Zöllner, also Zöllner, ja. Wie ist das, ganz ehrlich, wie ist das mit der Botschaft? Wen gilt sie denn? Oder haben wir eine neue Botschaft, eine andere Botschaft? Wie Gott es will, ich habe dann eine Frau kennengelernt, das heißt, ich habe mich in eine Frau verliebt, von der ich gehört habe, dass sie weder Kinder will noch heiraten will. Aber wie Sie wissen, beim Verliebtsein schaltet das der Kopf ja aus. Ne? Man bleibt irgendwie verliebt und kann es nicht lassen oder wie auch immer. Und es begann eine Art Beziehung, aber irgendwie war das so, alle haben gesagt, sag mal, was macht der? Der ist ja, ich war schon junger Missionar sozusagen, Gebetsgruppe und alles voll engagiert und so weiter. Was macht der? Was ist mit dieser Frau? Und ich habe sie verstanden, weil ich euch ganz ehrlich sagen muss, es gibt ja so Menschen, ich weiß nicht, ob sie das ja sicher auch kennt, wenn sie den seht, mit der Kirche wird er nie im Leben was zu tun haben. Ja? So ähnlich gibt es ja manchmal Erfahrungen, nie im Leben. So war meine Frau. Ich habe mir nie vorstellen können, dass die je gläubig werden können. Sie war schon getauft und gefirmt, das macht man in Kärnten, Kulturchristentum oder wie macht man das so. Aber, und Da ist für mich etwas passiert. Natürlich habe ich mir gedacht, es wäre toll, wenn sie sich bekehren würde. Und alle anderen in der Entourage, der war ja engagiert, der war ein Leiter für missionarische Sachen und so weiter, wie das halt ist. Und da habe ich dann irgendwann einmal, aber nicht, weil ich es geschnallt hätte, sondern irgendwann ist mir deutlich geworden, nein, nicht sie muss sich bekehren, du musst dich bekehren. Ich kann euch jetzt nicht in aller Länge diese Ereignisse erzählen, aber für mich war es, ich habe irgendwie innerlich gespürt, ich muss mich ändern. Um es kurz zu fassen, im Grunde habe ich gemerkt, dass ich eigentlich auf meine Verliebte, ja, in die ich verliebt war oder eine Beziehung aufgebaut hatte, eigentlich von oben herabschaue. Auf sie herabschaue. Als könnte ich sagen, sie muss noch den Weg finden. Als könnte ich ihren Weg sehen. Und ich weiß doch, mein Freund, der später Bischof geworden ist, der hat zu mir, das ist ein ganz enger Freund, der sagt zu mir, Otto, liebst du sie? Und ich meine, was soll die Frage jetzt? Und in einem tieferen Gespräch, willst du genau diese Frau lieben? Willst du sie lieben? Und langsam, das hat ein bisschen Zeit gedauert, habe ich entdeckt, wie selbstgerecht ich bin, wie kleinkariert, wie beurteilend. Durch die Güte meiner Freunde Gott sei Dank haben meine Freunde, waren die so gütig. Ich glaube schon, dass ich auch gütig war. Aber ich habe gemerkt, und ich glaube, das zielt eigentlich auf etwas hin, was wir als, für mich persönlich als Haupthindernis auch in der Kirche sehen. Wir blicken herab auf diese Welt, die sich ändern muss. Aber wie blickt der Herr auf meine Freundin? Wie schaut der Herr sie an? Und ich bin durch einen ich habe mich wirklich bekehren müssen, um einen anderen Blick, anderen Zugang zu finden. Dass sich meine Frau dann bekehrt hat, also meine Freundin, ja, bekehrt hat, dass wir heute verheiratet sind, 6 Kinder haben dürfen, dass sie missionarisch viel stärker heute unterwegs ist, das hätte ich nie machen können. Ich habe plötzlich gesehen, wie Gott einen Menschen berührt. Wie all meine Kategorien und Vorstellungen, obwohl ich schon so missionarisch unterwegs war. Und eigentlich war es das, was Philipp Bozzo di Borgo so ganz stark sagt, was ist das Geheimnis einer Begegnung? Und das so tief ins Evangelium hineinführt. Und er sagt, man kann einem Menschen nur wirklich begegnen, wenn man die Waffen streckt und einander entblößt begegnet. Wenn man die Waffen streckt und einander entblößt begegnet. Wir wissen, wer dieser Welt entblößt begegnet ist. Ganz entblößt. Aber was heißt das tiefer? Ich wurde dann als Religionslehrer, ich habe dann im Pastoralamt gearbeitet für Kurse und alles Mögliche, und wurde dann in eine Schule geschickt. Und in Österreich, Sie müssen sich das vorstellen, das war in den Ende 90er Jahren so, da hat es Schulversuche gegeben. Und in Österreich gab es in jeder Klasse Schulkreuze. Ich weiß nicht, wie das hier ist, aber es gab in jeder Klasse Schulkreuze. Es gab einen Schulversuch, die erstmals keine Schulkreuze, keine religiösen Übungen, antiautoritär so und so, basisdemokratisch, das kennen Sie, aber das haben wir auch gelernt dort, ein bisschen zumindest, und man wollte sozusagen alles, was Tradition ist, weghaben. Aber vom Schulgesetz her war der Religionsunterricht vorgeschrieben. Und da wurde ich als Religionslehrer hingesandt. Niemand hat es länger ausgehalten wie 2 Jahre. Und es war so schwierig, dass ich mir gedacht habe, ich gehe gleich wieder. Ich dachte aber, und das kommt noch dazu, das hätte ich damals nie gesagt, also Religion unterrichten, das kann ich schon. Und ich habe ja auch Feuer. Ja, ich habe ja auch Feuer. Das geht schon. Nichts war da. Ich bin einfach nur gescheitert. Von einer Klasse in die nächste. Die Lehrer erzählen zwar nachher, das war nicht so schlimm. Aber ich in meinem Stolz, das schaffen wir schon. Das können wir. Das kann ich. Wenn man nur genug Feuer hat und genug Methoden hat und so weiter, das geht schon. Aber nichts, Otto, das war nichts der Fall. Und ich kann mich noch erinnern, wir saßen in einer Lehrergruppe, wir haben natürlich ständig kollektive Leitung, Basisdemokratie, jede Woche Lehrersitzung und so weiter und so weiter. Und dann saß eine Lehrerin gegenüber, die 2-mal geschieden war, nun in einer lesbischen Beziehung war, die Kirche gut kannte. Die meisten haben was mit der Kirche zu tun gehabt, sind alle ausgetreten. Sie saß mir gegenüber und dann schaut sie mich an, na, haben wir denn Angriffe? Sie hat genau gewusst. Und ich war so gedemütigt. Und es ist immer abwärts und da habe ich auch keine Kraft mehr dann. Man schämt sich vor sich selber, vor den anderen und so weiter. Eines Tages kam ein Brief, handgeschriebener Brief von dieser einen Lehrerin, die so gesagt hat mit den Angriffen. Und dann schreibt sie hinein, ich habe sie mal gefragt, ob ich das so ungefähr sagen darf, was ich sage, was du willst. Schreibt sie, Otto, ich habe es gehasst, als du in die Schule gekommen bist. Ich habe deine Freude gehasst. Ich habe gehasst, dass du Erfolg hattest, wusste ich nicht, aha. Und jetzt sehe ich dich fallen. Und ich muss offen gestehen, Woche für Woche denke ich mir, oder besser, es tut mir weh, dich leiden zu sehen. Deswegen habe ich dir diesen Brief geschrieben und ich habe mich an eine Stelle erinnert, die ich mich irgendwie erinnern kann. Da gab es doch eine Geschichte in der Bibel mit dem Wasser, wo einer sinkt. Der Petrus sinkt und dann das letzte Satz. Denk an die Hand, die dem Petrus gereicht wird. In dem Moment habe ich gewusst, jetzt spricht der Herr durch diese Frau. Diese Frau wurde zum Werkzeug für Christus. Ich kann es nicht erklären, in diesem Moment war ich im totalen Frieden. Ich habe gewusst, es wird alles gut. Ich habe mir gedacht, es kann nur gut werden. Der Herr spricht durch sie. Und tatsächlich, ich war innerlich irgendwie im Frieden und wenn man mehr im Frieden ist, und ich wusste, und das hat sie mir auch nachher gesagt, dass sie für mich gebetet hat, begonnen hat, weil es ihr zu Herzen gegangen ist. Ich habe dann eigentlich in meiner ganzen Not, die Not war jetzt nicht von heute auf morgen sich verändert, in meiner ganzen Not habe ich einfach begonnen, alle Pausen, das war Ganztagsschule, alle Pausen zu nutzen, um mit den Schülern zu reden, ihnen zuzuhören. Stunden, ich habe, bei uns durfte man das damals, wir haben Unterricht zu Hause gemacht. Ich habe so Gruppen zusammengekommen, mittags hat es die Nudeln gegeben, am Abend irgendwas anderes. Wir haben zusammen gekocht und haben das natürlich gerne gehabt. Unglaublich viele Geschichten. Und ich habe dann bin ich erst drauf gekommen, Otto, du hast so gar keine Ahnung. Die vielen Lehrergespräche. Ich habe begonnen, das Erste, was ich überhaupt begonnen habe, einfach mal zuzuhören. Die vielen Wunden, die vielen Schönheiten, die diese Menschen haben. Alle nichts mit der Kirche zu tun. Und plötzlich habe ich gesehen, wie plötzlich diese Kinder, obwohl ich eigentlich nichts gemacht, also es war eher die Not, die mich dahin gezogen hat, weil ich nichts anderes wusste, als ihnen einfach zuzuhören. Ich habe dann einfach im Unterricht, Lehrplan hin oder her, ich habe einfach eine Geschichte nach der anderen erzählt. Ich habe nichts anderes gehabt, Geschichten. Auch von heiligen, persönlichen Geschichten. Und die Kinder waren so, die Jugendlichen waren so. Und ich habe gedacht, was passiert jetzt? Warum interessiert sie das alles so? Und ich werde nicht vergessen, wie dann einfach ein Junge aufsteht und sagt, als ich vom Pfarrer vom Aas erzählt habe, dass da Tausende gekommen sind, reichte hin oder her, sie haben es gar nicht gewusst, was das genau ist, aber dass man das Versagen loswerden kann, dass man neu anfangen kann. Ja, wir beantragen, also Basisdemokratie, wir beantragen, die dürfen immer ständig abstimmen, das kennen Sie, das kennen wir nicht so gut, aber ich muss das echt lernen dann. Wir beantragen, dass alle zur Beichte gehen dürfen. Dann habe ich mir gedacht, nein, da kriege ich Probleme mit den Eltern, das werden wir nicht machen. Ich, ja, der sich freuen müsste normalerweise, ja. Und die haben das durchgesetzt. Ja? Antrag, 2 Enthaltungen, alle dafür. Jetzt waren aber die Hälfte ohne Bekenntnis und eben, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Mein Direktor, der mittlerweile ein Freund geworden ist, wirklich militanter Atheist, sagt mir, naja, wenn Sie abgestimmt haben, die heilige Basisdemokratie, ich danke ihr. Auf alle Fälle haben die Kinder, haben wir dann, das erkläre ich jetzt nicht lang und breit, wir hatten Gebet um Vergebung und Beichte und alles Mögliche. Die Kinder haben in diesem Beichttag oder diesem Versöhnungstag so eine Freude gehabt. Ich habe mir gedacht, wann habe ich in der Kirche so viel Freude gesehen? Die sind zurück in die Schule, wir waren extern. Ich sage, Freunde, das müsst ihr auch machen. Jetzt haben sie eine Klasse und die anderen haben Anträge gestellt für Beichttage. Keine Kirchgänger. Und als dann einer den Antrag gestellt hat, sie möchten gerne ein Kreuz in der Klasse haben, keine Kirchgänger, haben wir gedacht, ich mache mir weniger Sorgen in Europa, ob die Kreuze hängen oder nicht, die Leute werden schon selber wieder aufhängen. Warum so lang diese beiden Geschichten zuvor? Ich hoffe, das schaffe ich jetzt als andere. Ich Ich glaube, es gibt keine Mission, die nicht sich berühren lässt von den Wunden dieser Gesellschaft. Warum kommen die Zöllner und Pharisäer? Weil sie wissen, es gibt Heilung für ihre Wunde. Was für eine Geschichte, dass die Menschen so viel Urteil erleben von der Kirche, weil sie ihr eigenes Herz so verurteilt. Wie viele hungern nach Erbarmen, nach Güte für ihre Wunden. Und es ist nicht unsere Stärke, sondern es ist die Güte darüber, dass der Herr mit uns so barmherzig ist, dass wir uns so freuen, dass wir andere einladen. Aber ich habe selber merken müssen, ich muss meine eigenen Wunden, meine eigene Zerbrechlichkeit annehmen. Das sind jetzt fast alle Worte, die der Philipp Bozzo-Diborger auch sagen würde. Und wir kommen noch zu dem Punkt, welchen Anteil hat der Philipp Bozzo-Diborger, der sagt, er kann nicht glauben am Reich Gottes. So, was heißt das für das Gemeindeleben? Was hat das für uns bedeutet? Also wie ich schon sagte, wir haben vor gut 25 Jahren, das war damals in einer Evangelisationsschule in Altötting von der Gemeinschaft Emanuel, und wir haben mit einer jungen Gruppe, sind wir in eine Gemeinde gegangen. Und die Idee war, wie wir das jetzt alle hören die ganze Zeit, ja, wie kann die Gemeinde missionarisch werden? Also nicht nur, wie kommen wir mit den Paters mit den langen Bärten, das ist auch gut, ja, aber wie kommen die da in die Gemeinde und bepredigen die, die noch da sind? Nein, sondern wir sind hingekommen und haben gesagt, ja, wie können wir als Gemeinde missionarisch werden nach außen? Das klingt gut, war auch ganz gut. Aber ich muss offen gestehen, am Anfang habe ich mir gedacht, naja, wir können das schon. Immer wieder dieser Stolz zu glauben, naja, wenn man entzündet ist, ich höre das so oft, auch in charismatischen Gruppen, man muss einmal entzündet sein, dann wird sich alles entzünden. Ja, aber welche Form von Entzünden ist denn das? Welche Art von Feuer sprechen wir denn? Wieder war es eine Notsituation. Wir hatten schon 5 Jahre Gemeindemission. Wir haben so viele Anfragen für Gemeindemissionen. Ja, natürlich, jeder sagt, wir müssen was machen in der Pfarrung, das geht immer weiter, keine Jugend, das ist alles, ihr kennt das alles. Gut. Einmal ist mir passiert, auch eine Notsituation, sonst braucht es zu lange, ich kürze einfach ab. Wir hatten nicht ein Jahr lang Vorbereitung, dann gab es eine 10-Tages-Mission mit Veranstaltungen, wo die Gemeinde sehr stark mit war. Sondern ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, wir sind immer zu stark da. Wir müssen mehr die Leute fragen. Und wir haben, bevor wir, weil alle erzählen uns, wir wollen nicht wie die Zeugen Jehovas sind, wir wollen nicht keine Hausbesuche, wir wollen das nicht machen, wir wollen nicht auf der Straße, wir predigen nicht, also alles, was man so nicht will. Na, wie gesagt, kein Problem, machen wir alles nicht. War so eine, Kremsmünster, Oberösterreich war das, so eine Gruppe wie hier in etwa in der Größe. Habe ich gesagt, machen wir 10 Gruppen, 2 Kleingruppen, kriegst ein Plakat, stellt euch vor, nächste Woche kommt Jesus persönlich in ihre Gemeinde, Kremsmünster. Er kann nur 10 Tage bleiben. Wo wird er schlafen, wo wird er essen, was wird er den ganzen Tag tun? Am Anfang haben sie gedacht, sie sind ja nicht in der Volksschule, dass man so Jesus-Spiele macht. Ja. Habe ich gesagt, machen Sie nichts draus, das kommt schon. Und am Anfang haben sie gesagt, machen wir halt. Haben sie sich zusammengedreht. Dann haben sie plötzlich gelacht, gestritten, laut dieses Wort, lebendig, so lebendig habe ich die Gruppe noch nie erlebt. Und als sie dann langsam zu präsentieren beginnen, wo würde denn Jesus bei ihnen hingehen? Ich kannte ja Kremsmünster nicht, aber sie kannten Kremsmünster. Also, bei uns ist alles anders, tatsächlich. Und dann sah ich etwas, nicht nur, dass sie überrascht waren, aber ich sah etwas, was ich jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren erlebe. Die Leute wissen eigentlich, wo er hingehen würde. Und sie sagen, ja, natürlich würde er zu Zenzi Huber gehen und zum Gerbert Ferstl, dann würde er auch gehen. Ja, was sind das alles für Leute? Die Armen, die Kranken, die Sünder. Als ich das präsentiert habe, habe ich mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Sie haben alles benannt. was Jesus machen würde, wo er essen würde. Sie sind natürlich gestritten, ob er beim Pfarrer übernachten würde oder nicht und so weiter. Das war aber guter Streit, das war so Auseinandersetzung. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, jetzt setzen wir das um. Dann sage ich, aber na, das würde ja Jesus machen. Dann habe ich gesagt, ja, was ist Kirche? Was ist Kirche? Heute im Evangelium haben wir es, geht es dorthin, wo ich gerne hingehen hätte wollen. Und ihr wollt ins Spielcasino gehen, na, dann gehen wir hin. Und dann habe ich gemerkt, und jetzt sehen wir etwas ganz Entscheidendes. Eigentlich wissen wir es. Die Leute wissen es auch. Die haben 100.000 Mal das Evangelium gehört. Nur zu glauben, dass der Herr uns sendet, dass er durch uns was machen kann, das ist ein anderer Prozess. Und ich glaube, das ist die Hilfe, die wir, und jetzt werden wir bald zur Jüngerschaft kommen, aber Achtung noch vorher. Zuerst, die Leute wissen, der Heilige Geist arbeitet auch durch unsere Sehnsucht. Die Leute spüren, dass wir einen Gott brauchen, der die Armen hilft. Natürlich, die Einsamen. Und sie wissen, dass es der Franzl von nebenan ist. Sie kennen den Franzl. Wir haben gelernt, eine Wahl zu treffen. Im Evangelium Gaudium steht es einfach schwarz-weiß. Die Quelle der Freude, der Erneuerung der Kirche ist die Hinwendung zu den Fernsten, zu den Ärmsten. Papst Franziskus sagt, zitiert Johannes Paul II., er sagt, die Quelle der Freude sind die Fernsten. Er sagt, und ihr seht im Evangelium, es gibt eine Priorität, es sind die Ärmsten und die Sünder. Das war die erste Wahl Jesu. Und wer etwas anderes sagen will, hat nichts verstanden. Wer die Morgenpredigten des Papstes kennt, die freigehalten sind, wird das immer wieder finden. Wir sprechen noch gar nicht von Jüngerschaft, die Wahl. Was ändert das plötzlich? Und wir machen wirklich ganz einfach, das klingt so primitiv und banal, wir gehen das wirklich durch. Wer könnte besser sagen als die Leute vor Ort? Das ist eure Mission. Und oft reicht der gute Wille. Das Mitleid, das Mitgefühl, das reicht oft, um zu beginnen. So, aber zwei Dinge, zwei Momente, ich weiß nicht, ob Sie das selber erraten würden. Seit 20 Jahren fehlen meistens zwei Momente in dieser Erzählung, was Jesus tun würde, aber was im Evangelium ganz klar ist. Und das zeigt uns eigentlich. Es gibt das Erste, das bis heute kaum vorkommt, wenn Sie das aufschreiben. Also ich mache das Priestertagungen. Die glauben am Anfang sogar, hat der einen Duscher? Was macht der mit uns? 120 Priester, große Priestertagungen. Und sagen, schreiben Sie auf, was würde Jesus machen? Die Theologen sind ganz gefährlich. Ja, die interpretieren, ja, würde man ihn sehen oder was? Die normalen Menschen wissen sofort, um was es geht. Ja. Wir sind schon so verkopft, dass man das schon gar nicht mehr, muss man dann immer erklären, Freunde, macht es einfach mit. Und bis man da diese ersten Hürden überspringt. So. Jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren bei den Theologen. Ja, so ist es. Ja, genau, danke. Vielen Dank. So, eine Sache, die tatsächlich ganz selten kommt. Dass er Jünger braucht. Jesus hat von Beginn an der Mission Jünger gesammelt. Jesus wird alles allein machen. Wir sind das so gewohnt, von den Pastoralreferenten bis zu irgendwas und jetzt sagt man große Teambildung, alles Mögliche. Und aber er hat Jünger gesucht von Anfang an, mit denen er es zusammen macht. Er wollte in Gemeinschaft evangelisieren. Zweiter Lernprozess. In Gemeinschaft evangelisieren. Wir haben dann begonnen, wir haben erst gelernt, nicht nur mit ihnen Mission vorbereiten, sondern dass wir eine Jüngergruppe bilden. Das ganze Buch hat nur den Sinn gehabt, die Jüngerschaft, Entschuldigung, ja, dieser Kurs, zehnteiliger Kurs, ist einfach, um Menschen zusammen zu haben, eine Jüngerschaftsschule zu machen. Es ist kein Glaubenskurs, also wie kriege ich Nahrung, sondern es ist etwas, wie gebe ich Nahrung weiter, also Kochkurs eher. Ja. Wie bereite ich den anderen das Essen? Übrigens Kochkurse, ja, als ich klein war, hat man Kochkurse im Fernsehen gezeigt am Vormittag, wenn die Kinder krank waren in der Schule, haben sie Russisch gehabt, in Österreich war Russisch und Kochkurse. Es war nur für die Experten. Mit dem Expertending, ja. Heute im deutschen Fernsehen, weiß nicht, ob es im Schweizer Fernsehen, jeder kocht, alle können kochen plötzlich. Ein Freund zu mir hat gesagt, ihr seid noch immer so weit wie damals, wie du krank warst. Alles nur für Experten. Nein, Mission ist etwas, was jeden von uns angeht. Wir haben es 100.000 wiederholt, jedes gesandt, bla 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 bla. Aber wo haben wir es gelernt? Jesus nimmt seine Jünger in die Schule. Wir brauchen Gemeinschaft. Wenn wir sind so eine Veranstaltungskirche geworden, Veranstaltung, alles gut auch, super, ja. Aber wie sollen wir sagen, dass Jesus ein Freund ist, dass wir einen Bruder haben, dass wir Geschwister sind, wenn wir keine Geschwisterlichkeit erleben? Wir brauchen Freunde, mit denen wir eine Woche für Woche unterwegs sind. Deswegen gibt es kein Wachstum in der gesamten, allen christlichen, überall wo es Wachstum gibt, sind kleine christlichen Gemeinschaften. Nehmet, wie du willst, ob das jetzt Basisgemeinden, ob diese charismatischen Gruppen sind. Was. Und alle diese Gruppen sind für andere da. Nicht die Familienrunden, die schon 30 Jahre dieselben sind. Nichts gegen die. Aber wenn da einer dazukommt, destabilisiert das die ganze Gruppe. Nein, das sind Gruppen, die für andere da sind. Also ohne Bilden von kleinen christlichen Gemeinschaften, ich weiß, das klingt alles so leicht, aber ich muss echt gestehen, wir haben ja selber lernen müssen, um zu sehen, was notwendig ist. Und das Zweite, was unbedingt immer fehlt, und das ist mein dritter Lernprozess, liegt auf der Hand. Man vergisst, wie viele Nächte Jesus gebetet hat, allein. Wie er den Jüngern gelehrt hat zu beten, wie oft er darüber gesagt hat, plappert es nicht so viel, macht nicht so viele Worte, zieht euch zurück in eure Kammer. Wie er mit ihnen gebetet hat. Die Intimität mit dem Herrn. Wie soll ich die Liebe verkündigen? Was ist die Message? Was ist die Botschaft? Wie lieb uns der Vater hat. Oder unser Kardinalpater Christoph Schönborn sagt gerne, wenn er eine Bibel hatte und ein Wort drüber oder ein Satz drüber schreibt, ich verurteile dich nicht. Welch ein Segen für diese Welt, die Botschaft zu hören, ich verurteile dich nicht. Ich muss es Herz an Herz erfahren. Ich muss heute sagen, und das ist vielleicht eine der größten Gefahren überhaupt, dass wir immer wieder glauben, es ist zu machen. Vor allem, wenn man auch begabt ist, ist noch schwieriger. Oder wenn man hat, oder wenn man irgendwie zeigen kann. Die Freude, was ist die Freude? Die Güte darüber, wie mit uns armseligen Menschen, dass er mich so, wenn sie wissen würden, wie ich wirklich bin, würden sie mir gar nicht zuhören. Nein, ich meine, sind wie gütig der Herr ist, dass er uns alle verwendet. Und vielleicht denken sie sich oft, was bin ich eigentlich, was bin ich da, wenn die anderen wüssten, wie armselig und wie kleinkariert und was weiß ich alles bin. Ja, so, vielleicht sind sie es nicht, aber ich kenne es und alle, die ich besser kenne, wir geben uns die Hand an unseren Armseligkeit. Nicht, weil die Armseligkeit so groß wäre, großartig wäre, sondern weil der Herr so gütig ist mit uns. Wieso soll der andere nicht einen Platz haben bei uns? Intimität lernen, Jesus lehrt ihnen zu beten. Also, Jüngerschaft, Schule, wir brauchen Jünger, die sich zusammentun als Gruppe, als Gemeinschaft, als Weggemeinschaft. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber das brauchen wir in der Zukunft. Und ich muss noch nicht schon total entzündet und fromm sein, sondern ich darf auf dem Weg das lernen. Sie merken vielleicht schon in der ganzen Prioritätensätzen, die ich habe, dass ich das stark betone, dass man nicht gleich entzündet werden muss. Wenn ich in Fahren komme und sage, ja, mach mal ein Projekt und was weiß ich und so, und dann sage ich, ja, wer könnte denn eines leiten und so, und dann sagt einer, ja, da haben wir keine Gescheiten, weil was weiß ich. Und dann sage ich, das ist doch ein super Typ, ein Familienvater, der ist so integrativ, der macht. Dann sagt mir gleich ihm, ja, wissen Sie, der ist nicht so fromm und beten tut er und so überhaupt und so. Ja? Dann denke ich mir, naja, aber er hat eine Gabe, das andere wird schon kommen. Und dann haben wir tatsächlich diesen einen jungen Mann genommen, der hat dann tatsächlich ein Projekt geleitet. Und am Anfang haben sie immer alle gedacht, der hat halt nicht gewusst, wer das ist. Heute begleitet mich dieser Familienvater immer wieder bei Gemeinden und erzählt von seiner Erfahrung und hat gesagt, ich habe beten gelernt. Weil natürlich Mission nicht ohne Gebet geht, weil du bist an Situationen, kommst in Situationen, die sind nicht machbar. Und du lernst zu bieten, also auf dem Weg. Und man kann nicht zu einer Gemeinde sagen, die ist zu wenig fromm, die ist was weiß ich. Das sind die Menschen, die da sind. Und mit denen kann der Herr was machen. Gleichzeitig ist es ein Weg der Entdeckung. Also, ich wiederhole die ersten drei Lernprozesse. Ich glaube, dass der Herr tatsächlich die Fernsten, die Ärmsten als erste Wahl ruft. Und wenn man das in der Gemeinde versucht umzusetzen, es ist möglich. Mission possible. Daraus lernen wir, wir müssen eine Gruppe sammeln, Gemeinschaft werden. Eine Jüngerschaftsschule, die wir miteinander müssen, eine Schule bilden. Und drittens, ohne Intimität mit den Herrn lernen, mit ihm, mit dem Herrn allein zu sein, um den Herzschlag des Herrn mitzubekommen. Das klingt so pathetisch, aber ist so. Zu mitzukriegen, fühlen. Das, was übernatürlich, das ist das, was wir immer sagen vom Heiligen Geist. Man muss immer viel vom Heiligen Geist reden, das ist die Wirkung des Geistes. Dass ich ein Mitgefühl bekomme. Oft sind mir meine Nachbarn vollkommen egal. Das ist die Wirklichkeit. Weil ich nichts fühle. Und ich bete dann um den Heiligen Geist. Oder ich sage zum anderen, ich habe bei mir Bilder auf meinem Schreibtisch. Das sind Politiker, weil sie gar nicht denken, dass sie, also meine, also die bei uns die Reinigung macht, die sieht immer den Putin. Denkt sie, was hat der den Putin immer da? Ja, den Präsident Putin. Das ist einfach ein Mensch, für den ich am Anfang begonnen habe zu beten. Oder die Nachbarin. Für Menschen zu beten, zu beginnen, das beginnt, das Herz zu verändern. Natürlich heißt das, wenn wir uns mit Menschen einlassen, die Probleme haben, dann bekommen wir auch Probleme. Natürlich hat Jesus Probleme bekommen. Sie empörten sich über ihn. Eine Mission, eine Gemeinde, die nicht andere aufnimmt, wo letztlich nicht ums, damit sich andere empören, das ist normal. Weil plötzlich die Kirche ein Ort ist, wo die Sünder und die Tax Collectors, also die Zöllner aufgenommen werden. Und das ist, was die Engländer wirklich super können. Belonging before believing. In Europa, beziehungsweise in Deutschsprachigen, believing before belonging. Wenn du schön katechetisiert bist und du alles glaubst, dann wir diskutieren ja ständig darüber, ob du fähig bist, in der Kirche sein oder nicht. Das ist überhaupt nicht das Thema. Belonging before believing. Wäre nie meine Frau dabei gewesen. Viele meiner Freunde, mit denen wir heute arbeiten, die glauben überhaupt nicht. Die sind auf dem Weg. Belonging, dazugehen, du bist geliebt. Auch wenn du so und so bist, lebst, denkst, wie auch immer, du gehörst schon dazu. Oder steht im Evangelium was anderes? Kann man das jemand erklären? Gibt es irgendwo im Evangelium, wo eine andere Stelle ist? Darüber haben sie sich empört. Was die? Weiß er nicht, wer die ist? Wenn unsere Gemeinden nicht so werden, dass man sagt, wissen die nicht, wer die ist? Und sie werden das erleben. Und als wir in Wien begonnen haben, unser Kardinal begonnen hat, als wir mit dem riesen Live-Ball, das ist eine riesen Fundraising-Veranstaltung für AIDS-Kranke und gleichzeitig auch eine große Gay-Party. Als wir mit den Gründern dort uns zusammengetan haben, war ein Shitstorm, soll ich es übersetzen? Nein. Im Netz, wie können wir uns nur mit solchen Menschen anlassen? Viele im Netz wissen, wem man alles verurteilen kann. Leider auch viele in unseren Kreisen. Ist das Christentum? Ist das, was im Evangelium steht? Und wenn ich dort heute im Büro sitze vom Live-Ball, ja, wo man für die Österreicher, für manche in der Kirche ist das Sodom und Gomorra. Und dann sitze ich im Büro und sie fragen, wie ist das mit Jesus? Erzähl uns. Tränen darüber, wie gütig Gott ist. Und das führt mich jetzt zum letzten Punkt, vierter Lernprozess. Einer der schönsten Bilder, die Johannes Paul II., nein, jetzt springe ich mal, Papst Franziskus verwendet hat, für das, wie missionarische Kirche sein kann. Er spricht von der solidarischen Karawane. Solidarische Karawane, was heißt das? Er sagt, wir müssen uns in die scheinbar chaotische Menge von heute hinein verwursteln. Das Verwursteln bezeichnet er mit Dingen, die ich, glaube ich, in keiner Enzyklika zuvor gelesen habe. Er spricht von Umarmen, sich anlehnen, begleiten. Menschen, die wir treffen, die Nachbarn, der muslimische, was weiß ich, Verkäufer, anlehnen und sorgen. Und dann, sagt er, entsteht plötzlich eine heilige Wallfahrt. Es braucht auf der einen Seite die Jüngerschaft. Es braucht den Glutkern. Es braucht den wärmen Ofen. Wir brauchen kleine christlichen Gemeinschaften. Wir brauchen missionarische Jüngerschaft in unseren Gemeinden. Aber, oder und, in der solidarischen Karawane hängen viele an uns. Mein Gründer vom Liveball bis zu, was weiß ich, meinem Nachbarn, der nie in die Kirche geht. Die mit uns zusammenhängen, weil wir mit ihnen unterwegs sind. Benedikt XVI. Hat einmal so gesagt, viele hängen an Christus, obwohl sie ihn gar nicht kennen. Stellt euch mal vor, Papst Johannes, Benedikt XVI. Viele hängen an Christus, obwohl sie ihn nicht kennen. Wie geht das? Weil sie an uns hängen. Viele hängen an Christus, obwohl sie ihn nicht kennen, weil sie an uns hängen, weil sie mit uns unterwegs sind. Philipp Bozzi di Borgo, zurück, ziemlich beste Freunde. Das Reich Gottes ereignet sich an Plätzen in unserer Welt. Wir dürfen nicht nur schielen, wo sind die Zahlen, die Gemeinden und wie groß. Ja, wir müssen fruchtbar sein. Aber die Fruchtbarkeit des Herrn ist vielfältiger. Noch einmal, damals war ich einmal eingeladen beim Schülerkreis von Papst Benedikt XVI. Ich habe ihm genau diese Fragen gestellt. Dann hat er gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, der liebe Gott macht das schon, aber eines sage ich, schauen Sie nicht auf Zahlen. Die Fruchtbarkeit des Herrn ist eine eigene. Mein Schwiegervater, können wir sagen, die Eltern meiner Frau sind keine Kirchgänger. Und jetzt sind wir schon so lange eine Missionsfamilie, könnte man fragen, ja, wie wirkt sich denn das aus? Ich habe so eine Achtung vor meinem Schwiegervater, weil ich ihn einen rechtschaffenden Mann, so ein großherziger Mensch, und ich denke mir jeder, denn wo hat er das? Woher hat er das? Natürlich haben sie viel und er achtet das, was wir machen, aber deswegen ist er nicht in der Jüngerschar drin, gar nicht. Und wir hatten, meine älteste Tochter hat vor 3 Wochen geheiratet, und davor, Monate vorher, war es eine Verlobungsfeier. Unsere Familie ist sehr eng mit Kardinal Schönborn und der Kardinal hat das so seine Verlobungsfeier gemacht. Also wir haben so gemeinsam das halt irgendwie gemacht. Das war alles so wahnsinnig nett und saßen da im Garten und es wurde bis in die Nacht gequatscht und getrunken. Und mein Schwiegervater saß neben dem Kardinal. Sie kennen sich schon durch die verschiedenen Feiern, kann man sich ja vorstellen mit der Zeit. Also meine Kinder sind zwischen 12 und 23. 5 Töchter wohlgemerkt, das ist nochmal was Eigenes. Und nachher sagt, also der Schwiegervater kommt da mit dem Kardinal so sicher 2-3 Stunden zum Reden. Und ich merke, wie sie da so ewig reden. Und nächsten Abend saß ich wieder mit dem Kardinal beim Glas Wein und dann erzählt er mir, da sagt er, gestern habe ich was Besonderes erlebt. Ich habe mit einem Schwiegervater gesprochen. Ich habe mir gedacht, wie im Evangelium, wenn Jesus zu einem Mann sagt, ein wahrhaft rechtschaffener Mann. Benedikt XVI. Sagt, wenn das Herz mit Gott voll ist, sieht man Gott viel mehr in den Menschen dieser Welt. Also, Jüngerschaft brauchen wir. Wir brauchen die Glut, wo andere sich anwärmen können. Aber viele können sich anwärmen. Viele Zöllner und Sünder kamen zu Jesus. Sind sicher nicht alle Jünger geworden. Aber sie sind von seiner Liebe gesättigt worden. Wenn es keine Jünger gibt, wenn keine Jünger ausgesandt sind, Wenn es keine Gemeinschaftserfahrung der Liebe gibt, ja, dann können die Zöllner und Sünder sich nicht wärmen, sich nicht anhalten, sich nicht begleiten lassen. Reich Gottes heißt nicht, dass wir Macht haben und Stärke und möglichst viele haben, sondern wir sind Heilsakrament für die Welt, wir sind für die Welt da, wir sind für die Menschen da, eine solidarische Karawane. Schluss. Jetzt muss ich noch einmal, wenn ich schon die Päpste hinterreißen habe, Papst Benedikt 16. zitieren, der sagt, wie sollen wir evangelisieren? Der sagt, wir sollen so evangelisieren, dass die Menschen, die jetzt gar nichts mit Gott zu tun haben, lernen, ihr verborgenes Heimweh nach Gott akzeptieren zu können. Wir sollen so lernen, so leben, dass Menschen, die gar nichts mit uns zu tun haben, ihr verborgenes Heimweh nach Gott akzeptieren können. Das glaube ich, dass die Menschen Heimweh nach Gott haben. Vielleicht verbinden sie das nicht mit Gott, mit der Kirche, mit Glaube. Aber wir sollen so leben, dass sie darin finden, da kann ich heimkommen, da bin ich geliebt, da wird mir vergeben. Ich habe 10 Minuten überzogen, Entschuldigung. Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Aufzeichnung der Breakout-Session mit Otto Neubauer, dem Leiter der Akademie für Evangelisation in Wien. Weitere Vorträge und Eindrücke des Impulstages in Einsiedeln 2019 sind zu finden unter www.impulstag-einsiedeln.ch.